Amen. Ihr dürft euch setzen. Durfte ich genau zu zwei Leuten sagen. Alles gut. Ja, wir starten heute in einen Text, wie ich da schon angedeutet habe, im Markus-Evangelium gleich rein. Wir haben dazu auch eine PowerPoint, die wir uns dann anschauen können oder mitlesen können. Und ich habe das Markus-Evangelium gewählt aus folgenden Gründen. Wir wollen nämlich so in den nächsten Wochen, wollen wir uns so das Buch, dieses Markus-Evangelium, wollen wir da reinschauen. Jeden Sonntag für Sonntag, so einige Sonntage werden wir dann brauchen, um so durch dieses Evangelium zu kommen. Heute nehme ich aber aufgrund des Feiertags, nehme ich die Verse aus Kapitel 15, Vers 25 bis 33. Ich lese uns den Text. Es war 9 Uhr morgens, als man ihn kreuzigte. Es geht um Jesus. Eine am Kreuz angebrachte Aufschrift gab den Grund für seine Verurteilung an. Sie lautete: der König der Juden. Zusammen mit Jesus kreuzigte man zwei Verbrecher, einen rechts und einen links von ihm. Die Leute, die vorübergingen, schüttelten den Kopf und riefen höhnisch: Ha, du wolltest doch den Tempel niederreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Hilf dir selbst und steig herab vom Kreuz. Ebenso machten sich die führenden Priester und die Schriftgelehrten über ihn lustig. Anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen, sagten sie spöttisch einer zum anderen. Der Messias will er sein, der König von Israel. Soll er doch jetzt vom Kreuz herabsteigen? Wenn wir das sehen, werden wir an ihn glauben. Auch die Männer, die mit ihm gekreuzigt worden waren, beschimpften ihn. Um 12 Uhr mittags brach über das ganze Land eine Finsternis herein, die bis 3 Uhr nachmittags dauerte. Um 3 Uhr nachmittags schrie Jesus laut: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Das bedeutet: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige der Umstehenden sagten, als sie das hörten: Seht doch, er ruft Elia. Einer holte schnell einen Schwamm, tauchte ihn in Weinessig, steckte ihn auf einen Stab und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. Wartet, rief er, wir wollen sehen, ob Elia kommt, um ihn herabzuholen. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus, dann starb er. Da riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Als der Hauptmann, der beim Kreuz stand, Jesus so sterben sah, sagte er: Dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Hier in diesem Text geht es das um 12 Uhr Mittag. Also wirklich am helllichten Tag eine Finsternis über dieses Land hereinbricht. Und in dieser gesamten Schilderung, in dieser Passionszeit, da lesen wir, dass all die wirklichen Schlüsselereignisse im Leben von Jesus in der Dunkelheit stattgefunden haben. Ich denke so an den Verrat im Garten Gethsemane. Es war nachts, es war dunkel. Dann der Prozess vor dem Sanhedrin, vor den Ältesten, vor den Priestern. Es gab ja insgesamt 4 Verhöre, 2 vor der theologischen Obrigkeit dort und 2 dann vor den Gerichten, wie vor dem Herodes oder Pilatus, also säkulare Gerichte. Und all das findet im Dunkeln statt. Und dann eigentlich geschieht die Kreuzigung am helllichten Tag. Wir haben gelesen, um 9 Uhr hat man ihn dorthin geführt. Und dann um 12 Uhr, als er gekreuzigt wurde, bricht eine komplette Dunkelheit dort über dieses Land hinein. Und die hielt dann bis 15 Uhr, hielt diese Dunkelheit an. Und dann gab es da schon einige, die dann erklärt haben, warum eigentlich diese Dunkelheit geschehen ist. Einige haben dann überlegt und haben gesagt, das war wahrscheinlich eine Sonnenfinsternis, die über dieses Land gekommen ist. Aber das sind Erklärungen, die nicht ausreichen, weil erstmal findet das Passafest immer in der Vollmondzeit statt. Also von daher schon mal eine Unmöglichkeit. Und dann auch über die Zeit von 12 bis 15 Uhr, das sind ja 3 Stunden natürlich. Ja, über diesen Zeitraum von 3 Stunden eine Sonnenfinsternis, die hält meistens immer nur ein paar Minuten an. Ich weiß nicht, ob die jemand schon mal gesehen hat, aber das ist eigentlich recht kurz. Dann haben einige überlegt, Vielleicht war es ein Sandsturm. Es gibt manchmal diese Sandstürme, die dann wirklich den Himmel auch verdunkeln können. Auch das sehr unwahrscheinlich, denn das findet ja auch in einer der feuchten Jahreszeiten dort in Israel statt, auch dieses Geschehen, wo wir heute gelesen haben. Aber für mich war das so, wenn ich so dran denke, dass da wirklich so eine Dunkelheit über dieses Land sich ausgebreitet hat. Bei mir sind so im Kopf immer so ein paar Filme. Also ich gucke immer gerne Spielfilme. Ich weiß nicht, ob ihr auch sowas macht. Aber da gibt es manchmal so Science-Fiction-Filme. Kennt ihr sowas? Und dann, wenn da so eine Stadt dann irgendwie eingenommen wird von irgendwelchen Außerirdischen. Also ein Film ist natürlich Fiktion, alles. Aber dann kommt immer so eine dunkle Wolke so über die Stadt. Kennt ihr sowas? Ja? So Bilder habe ich immer in meinem Kopf, wenn ich sowas lese. Und ich teile euch einfach so meine Gedanken manchmal mit. Die sind manchmal crazy, aber manchmal auch gut. Und auf jeden Fall in dieser Phase eine Dunkelheit, die gerade über dieses Land kommt. Wenn ich so in die Bibel reinschaue, ist Finsternis oder Dunkelheit am hellen Tage immer auch mit dem Gericht Gottes verbunden. Denken wir da an die Plagen, die das Volk der Ägypter erlebt haben, weil sie Israel haben nicht ziehen lassen. Und genau genommen war das die 9. Plage, wo dann wirklich das Volk Ägyptens 3 Tage lang eine absolute Finsternis über sich haben hereinbrechen lassen. Und hier in unserem Text, wo jetzt hier in dieser Szene, in dieser Kreuzigungsszene, wo da die Dunkelheit in diesem helllichten Tag einbricht, da könnte man fragen, über wen bricht denn hier gerade das Gericht herein? Wir haben es gelesen, um 12 Uhr mittags, da brach über das ganze Land eine Finsternis herein, die bis 3 Uhr nachmittags dauerte. Um 3 Uhr schrie Jesus laut, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Das bedeutet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir lesen hier ein Gericht, das über Jesus dort am Kreuz hineinbricht. Und auch hier sehen wir, warum dieses Gericht auch so heftig war. Wir lesen, Jesus sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dieses mein Gott, das ist erstmal eine sehr vertraute Sprache. Also wenn ich mir so vorstellen würde, ich würde sagen, meine Elina. Oder jemand würde zum Arthur sagen, mein Arthur, da würde der Arthur schon denken, da ist es wirklich etwas sehr Vertrauliches hier drin. Und auch hier in diesem Text, man sieht, wenn Jesus darüber spricht, mein Gott, dann sagt er hier etwas sehr Vertrauliches von einer ganz engen Beziehung, die er hier hat. Und er spricht dann hier, dass übrigens auch nur dieses Bundesvolk Israel auch zu Gott sprechen konnte, weil Gott diesem Volk Israel gesagt hat, ihr werdet mein Volk sein und ich werde euer Gott sein. Also Gott hat gesagt, ihr dürft mich so ansprechen. Und dieses enge Vertrauen, das sehen wir, wie das hier bei Jesus auf einmal, wie er das verliert. Und das ist so krass, also dass er diesen Verlust hier so erlebt. Und das wäre dann zum Beispiel, wenn ich jetzt so erleben würde, jetzt würde irgendeiner hier von euch zu mir kommen und sagen, mit dir will ich nie wieder sprechen. Ja, kann ja passieren. Warum auch immer. Oder ich will dich nie mehr sehen. Kann ja auch alles passieren, ne? Dieter, bei dir nicht, ne? Aber könnte passieren. Und dann würde mir schon nahe gehen. Weil ich denke, wow, was habe ich denn gemacht, dass der so heftig reagiert? Aber glaubt mir, das wäre alles für mich nicht so schlimm. Wisst ihr, was richtig für mich richtig, richtig schlimm wäre? Wenn das meine Frau sagen würde. Dann würde ich denken, wow, das wäre richtig schlimm für mich. Also, dass ich hier merke, da ist eine Beziehung, die hier verloren geht. Ein Verlust von einer Beziehung. Und dieses Verlassensein hier von Jesus, das er am Kreuz durchlebt, das muss man sich vorstellen. Da war eine Beziehung, die eine Liebe, die so perfekt war, so vollkommen war und die uralt war. Das war nicht eine Beziehung, die gerade entstanden ist. Das ist eine Beziehung, die, ja, wir können das in Jahren gar nicht fassen, weil Jesus ja der Schöpfer dieser Welt war und auch der Schöpfer unseres Zeitsystems. Er, der lebt in dieser vollkommenen Beziehung, in dieser vollkommenen Liebe sein Leben lang. Und er stirbt hier am Kreuz und er erlebt dieses Verlassensein. Und das ist immer wieder die Frage, die man sich an so einem Tag ja immer stellt oder die wir heute auch in den Liedern schon besungen haben, wozu musste denn Jesus sterben? Und wir wissen das, die wir jetzt hier auch, ja, wenn wir da in der Bibel auch unterwegs sind und lesen, wir wissen, dass der Mensch, weil er gesündigt hatte, weil er gefallen ist im Garten Gethsemane, weil er das Gebot Gottes übertreten hat, weil er ungehorsam war dem Wort Gottes, ist diese Sünde in die Menschheit hineingekommen. Und man sieht, wie krass die Auswirkungen manchmal waren, wenn man so sich vorstellt, Adam, der nur dieses eine Wort Gottes übertreten hat, aber in der nächsten Generation kommt es schon bei seinen beiden Söhnen zu einem Mord. Man muss sich das mal vorstellen, wie krass diese Sünde da gewirkt hat, wie heftig das war. Und ich musste so dran denken, wir haben gestern mit einigen Freunden auch zusammen Abendmahl gefeiert und mein Freund, der ist in Kirgisien aufgewachsen, Viktor heißt er, dürfte ihm nicht sagen, aber der erzählt mir manchmal so Sachen. Und dann hat er in Kirgisien sich mal mit seinem Freund überlegt, da waren die im Teenie-Alter, wir gehen in die Berge. Und wisst ihr, so Kirgisien, da gibt es Berge weit über 7000 Meter Höhe, also 7, 8 oder wie auch immer hoch die Berge sind, direkt an der China-Grenze. Und dann haben die sich überlegt, wir machen einfach mal einen Marsch und gehen in die Berge. Proviant eingepackt, Wasser eingepackt, losmarschiert. Und dann nach einiger Zeit haben die gemerkt, hey, das Wasser geht aus. Und wenn du da steil bergauf steigst und in Bergen unterwegs bist, bis du dann Wasser hast, das dauert manchmal. Und dann sagt sein Freund zu ihm, hier fließt ein Fluss lang. Lass uns einfach aus dem Fluss trinken. Und mein Freund, der hatte das schon Bedenken, der hat gesagt, ja, das Wasser ist nicht sauber. Wir sind zwar in den Bergen. Und der sagt, doch, doch, in den Bergen ist das Wasser immer richtig, richtig sauber. War ich schon mal in den Bergen? Das Wasser ist da sehr kalt, das stimmt schon. Und der hat dann gesagt, okay, dann hat er haben die Flaschen gefüllt, haben draus getrunken, sind weiter, ein Stück weiter bergauf gelaufen. Und dann sehen die da so einen riesigen Hirschkadaver mitten in dem Wasser liegen. Irgendein Tier gerissen und das liegt da. Und von diesem Kadaver fließen die ganzen Bakterien und die ganzen Gifte und der ganze Tod den Fluss herunter. Und mein Freund, der war so sauer. Und dann hat er gesagt, ja, aber wir können jetzt hinter dem Hirschkadaver, können wir ja das Wasser einfüllen. Und dann hat mein Freund gesagt, und was ist denn, wenn ich ein paar hundert Meter weitergehe, dann liegt das nächste Hirschkadaver. Ja, wie auch immer, irgendwie haben sie es überlebt, obwohl sie das Wasser getrunken haben. Aber das zeigt doch, eigentlich brauchen wir schon immer eine Quelle, da ist das Wasser wirklich gut. Und so wie von diesem Hirschkadaver wirklich diese ganze negative Substanz runterfließt, genauso ist das mit Adam geschehen. Der gesündigt hat, von dem aus fließt den ganzen Bach herunter, die ganze Menschheitsgeschichte hindurch, fließt Sünde in die Menschheit hinein. Und es strömt bis zu diesem Tag, den wir heute Good Friday gehört haben, dass er auf Englisch so heißt. Und dieser Freitag ist wirklich, der Hartler hat das mal so gesagt, wirklich der Friday for Future, der wahre Friday for Future. Nicht irgendeiner, sondern der wahre Freitag. Und bis zu diesem Tag ist das da runtergeflossen. Und warum ist das so? Weil Jesus wirklich unseren Gerichtstag, unser Gericht dort durchlebt hat. Und das, was wir eigentlich durchleben sollten, in den Liedern haben wir es sogar eben auch gesungen. Ich habe eben auch schon gedacht, eigentlich die Lieder reichen, wir hätten nach Hause gehen können, weil die haben da schon alles ausgedrückt von dem, worüber ich auch heute hier spreche. Und er durchlebte all das und er durchlebte auch diese dunklen Momente, diese dunklen Stunden. Und ich musste mich erinnern, ich weiß nicht, es ist jetzt 2-3 Tage her, da gab es so eine Aktion, da hat man für eine Stunde Licht ausgeschaltet. Habt ihr das mitbekommen? Habt ihr auch mitgemacht? Nee, ich auch nicht. Aber gut, dass ihr es gemacht habt, ist ja für die Umwelt und so, ist ja immer gut. Und jederzeit hatten wir das aber in der Hand, den Lichtschalter anzuschalten. Wenn dir die Stunde zu lange wurde, hast du zack, Licht einfach angemacht, hast gedacht, reicht jetzt, dunkel genug. Und jeder hat das eigentlich in der Hand. Aber ich habe mal so eine Biografie gehört, auch ein bisschen drüber gelesen, von einem Mann. Und der Mann, das ist der Hammer. Also wenn ihr mal so die Geschichte von einem Mann lesen wollt, der wirklich heftige Sachen durchlebt hat, das war Ernest Shackleton. Sir Ernest Shackleton. Habt ihr schon mal von dem gehört? Hat jemand von dem? Noch keiner hat von dem Mann gehört. Okay, ich erzähle euch ein bisschen was. Und dieser Mann hat 1914, hat er sich aufgemacht, um die Antarktis, den Südpol, zu durchqueren. Und er hat das stabilste Schiff, was es nur gab, die Endurance, heißt auch Widerstand, Durchhalten, Ausdauer, der hat ein unglaublich teures Schiff gekauft mit unglaublich dicken Wänden, aus Eiche gebaut, meterdick, und ist dort runtergefahren. Der ist nur zum Südpol gekommen, noch nicht mal, also nicht zum Südpol, der ist nur in die Nähe gekommen. Die wollten ja den Kontinent durchqueren, wollten da Forschungen betreiben. Und als das Packeis das Schiff dann festgehalten hat, hat die Mannschaft noch gedacht, irgendwann löst sich das Packeis. Die haben versucht, mit Hacken irgendwie das Schiff wieder freizukriegen, aber das Eis hat das Schiff einfach zerdrückt, zerquetscht. Da sind Balken von meterdicken Durchmessern, die sind zerborsten. Die mussten da raus, das hat gekracht, das war unglaublich. Also der Biograf von diesem Ernest Shackleton, der beschreibt die Situation. Und der beschrieb dann, wie diese Mannschaft über 9 Monate lang in so einer Gegend überlebt haben. Und das natürlich, weil der Mann, das war ein cooler Leiter, also der hat es richtig drauf gehabt, aber wie der das durchgetragen hat. Und bei all dem, was sie in den Büchern oder auch in dem Buch, in seiner Biografie dort reingeschrieben haben, das Erstaunliche war, dass nicht der Hunger die dort wirklich an die Grenzen gebracht hat. Manchmal hatten die nichts zu essen, manchmal kamen dann viele Robben oder die sie dort gefangen haben. Aber das waren so Situationen, wo sie dann extreme Kälte erlebt haben, minus 50 Grad und kälter. Und man muss sich das vorstellen, das Schlimmste für die war die Zeit der Dunkelheit. Denn von Mitte Mai bis Ende Juli gibt es da unten keine Sonne. Und das ist eine Dunkelheit, die dort der Biograf beschreibt, dass du den anderen noch nicht mal sehen kannst. Also da ist noch nicht mal ein bisschen Sonnenschein. Ich hatte da gestern mal gegoogelt und das gibt es tatsächlich auch in Finnland, weil das ist ja oberhalb des Polarkreises, sind so ähnliche Fälle, die dann da auftreten, umso höher du kommst. Und da ist diese Dunkelheit, ich konnte mir so ein Video anschauen, da ist ein Auto eine Straße lang gefahren, du hast wirklich kaum ein paar Meter ausgeleuchtet bekommen und es war stockdunkel, alles drumherum, man kann kaum was sehen. Die haben sogar ein Wort dafür erfunden, das heißt Chamos, das ist ein Monster, übersetzt auf Deutsch, ein Monster, das jedes Licht auffrisst. Also so eine Dunkelheit zu erleben, das war das Heftigste für die Mannschaft dort. Aber auch in Finnland ist das wirklich eines der Jahreszeiten, wo sehr viele Menschen Suizid begehen, weil die mit dieser Dunkelheit auch nicht klarkommen. Also diese Dunkelheit hat die wirklich an die Verzweiflung gebracht. Ich kann euch nur eins sagen, das ist das Gute von dieser Geschichte, alle haben überlebt. Aber es war wirklich eine krasse Situation, die erlebt haben. Denn das Physische, diese physische Dunkelheit alleine hat die Menschen da sowas von orientierungslos gemacht. Man weiß ja noch nicht mal, wer ist Freund oder wer ist Feind. Du siehst einfach gar nichts. Und da ist es schon auch in der Bibel immer wieder für mich so erstaunlich, erst neulich gelesen, wie Gott beschrieben wird. Jesaja sagt, hey, wenn Gott bei uns ist, dann ist Gott seine Gegenwart. Das ist 7-mal heller wie die Sonne. Ich habe gedacht, wow, noch 7-mal heller wie die Sonne. Wenn man so an gestern, vorgestern denkt, da war die Sonne schon sehr hell. Und das ist etwas, wo die Bibel beschreibt, Gott ist wie die Sonne. Er ist wie die Sonne. Und wir sind eigentlich diese Planeten, wenn wir die Sonne umkreisen, wie beim ersten Lied, wenn er der Mittelpunkt in unserem Leben ist, dann sehen wir in seinem Licht die Wahrheit. Dann erkennen wir die Wege. Dann wissen wir, wo es lang geht. Dann entsteht Leben. Da, wo die Sonne auf Pflanzen trifft, entsteht Leben. Da, wo Gott im Mittelpunkt steht, da erleben wir wahres Leben. Aber da, wo es dann auf einmal andere Dinge gibt, es kann ja auch sein, dass einige sagen, hey, meine Karriere, Mensch, das ist jetzt das Ding, das ist so das Wichtigste, was ich gerade brauche. Oder Geld, es gibt so viele, die sagen, hey, Geld, das ist doch wirklich wichtig, ja? Beruhigt die Nerven, sagen so viele, die da viel davon haben, ne? Und Beziehungen können das sein. Oder es kann sogar die Familie sein. Wenn das zu der Quelle deiner Mitte wird, dann kannst du sehr schnell die Orientierung insgesamt verlieren, weil das Ergebnis davon immer Finsternis ist. Und es kann sogar sein, ich hatte auch immer so drüber nachgedacht, es kann wirklich sein, du überlegst dir und das fühlt sich für dich gut an. Du sagst, das ist der richtige Weg, das ist das Gefühl, was es mir geht, es ist die richtige Richtung. Aber wenn es wirklich das Wichtigste im Leben wird, dann wirst du die Richtung niemals so ausfindig machen. Und selbst die Identität, die man hat, selbst die kann brüchig werden, weil man etwas auf irgendetwas aufbaut, was so schnell wegbrechen kann. Ich kann euch da ein Beispiel geben. Es kann ja sein, dass du da voll auf die Anerkennung baust. Nehmen wir mal eine Beziehung. Du baust voll auf die Anerkennung von anderen an. Oder du baust voll auf deine Leistungen an. Und dann weißt du selber, dass irgendwann wirst du es nicht schaffen. Als Beispiel, ich will ja auch ein guter Leiter sein, will ein guter, was weiß ich, Pastor, Prediger sein. Und dann weiß ich doch selber von meinen Kollegen, ein Pastor, der wird ständig kritisiert. Tja, Dieter, machst du nur so, ne? Das ist so. Die schauen auf jeden Punkt, was der da macht. Und jetzt würde ich zum Beispiel alles drauf setzen und sagen, ich will aber der sein und will die Erwartungen der Menschen erfüllen. Dieter, du merkst es schon, das geht nicht lange gut, weil die Erwartungen zu erfüllen, die schafft kein Mensch. Weil die Erwartungen, die können dermaßen unterschiedlich sein, dass du gar nicht weißt, wer was von dir erwartet und du kannst daran zusammenbrechen. Oder in einer Beziehung, ähnliche Beziehung, zwei Menschen lieben sich über alles, bauen voll da drauf und dann auf einmal werden die Erwartungen nicht erfüllt von dem anderen. Und wie schnell passieren dann so ganz kleine Reibereien und da wird ein Explosion, Streit aus einer Kleinigkeit. Und so kann eine Beziehung, selbst wo man dachte, wow, das ist das, kann dann auch zum Zerbruch führen. Also wir Menschen, seit Adam an, seitdem dieses Kadaver da den Fluss mit seinen Giften runterfließt, seit dem Tag an fließt dieser Gift in unserer Menschheit hinein und wir driften oder wir neigen immer dazu, in Orientierungslosigkeit da abzudriften. Das ist so von Natur aus. Ich denke so in Römer 1, da, wo der Paulus da schreibt im Römerbrief, da ist keiner, kein einziger, der nach Gott fragt, auch nicht einer. Er verzweifelt da regelrecht mit seinen Worten, aber er zeigt uns auch da den Weg, über den wir ja auch heute sprechen. Also diesen Weg, den wir gehen dürfen, ist ja der Weg raus aus dieser Finsternis, raus aus Orientierungslosigkeit und hinein in die Gegenwart Gottes. Weil dieser Weg, der ist ja nicht nur auf der Erde hier orientierungslos. Wenn man das so weiterdenkt, dieser Weg, der geht ja ewig weiter. Das bedeutet, irgendwann, wenn wir uns hier auf dieser Welt, in dieser Zeit, wo wir leben, uns gegen diesen Weg entscheiden, der mit Gott geht, wird dieser Weg auf ewig in der Finsternis weitergehen. Auf ewig in der Finsternis weitergehen. Furchtbar. Die Bibel beschreibt das. Hölle, das trifft es wahrscheinlich, weil das, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie furchtbar das sein muss, so auf ewig getrennt zu sein von dem einzigen Glück, das man im Leben hat, von dem einzigen Licht, das es überhaupt nur gibt. Jesaja, als ein Beispiel, auch für diesen Gerichtstag, Jesaja 13, 9 bis 13 schreibt, ja, der Gerichtstag des Herrn kommt. An diesem grausamen Tag lässt Gott seinen glühenden Zorn freien Lauf. Er verwüstet die Erde und vernichtet die Sünder, die auf ihr leben. Dann leuchten am Himmel keine Sterne mehr. Den Orion und die anderen Sternbilder sucht man vergeblich. Die Sonne ist schon verdunkelt, wenn sie aufgeht. Und auch der Mond scheint nicht mehr. Der Herr sagt, ich werde die ganze Welt zur Rechenschaft ziehen, weil sie voller Bosheit ist. Die Gottlosen erhalten dann die gerechte Strafe für ihre Schuld. Ich mache der Großtuerei aller hochmütigen Menschen ein Ende. Ich breche den Stolz der grausamen Tyrannen. Nur wenige Menschen werden überleben. Sie werden schwerer zu finden sein als reines Gold, seltener noch als das edelste Gold aus Ophir. An diesem Tag des Gerichts wird der Himmel erzittern und die ganze Welt ins Wanken geraten, weil der Zorn des Herrn, des allmächtigen Gottes, sie trifft. Also das wäre eigentlich auch unser Weg in der Finsternis. Und Jesus, diesen Tod, dieses Gericht, das über uns kommen sollte, dem entrinnen wir nun, weil er es auf sich genommen hat. Lesen wir nochmal, Markus 15, 37. Jesus stieß einen lauten Schrei aus, dann starb er. Da riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei. Als der Hauptmann, der beim Kreuz stand, Jesus so sterben sah, sagte er, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Und dieser Vorhang im Tempel, ich habe mir den mal angeschaut. Da gibt es so einige, die den so rekonstruiert haben. Dieser Vorhang im Tempel, das war kein Schleierchen oder kein Schleier. Das Ding, das war ungefähr 10 Meter breit. Wie breit ist hier der Raum? Schwierig zu sagen. Ist breiter wie 10 Meter. Und 20 Meter hoch. Und von der Dicke war es eine Handbreit. Gewoben aus unterschiedlichen Zwirnen. Also das Ding, das war wirklich stabil. Und das schied von dem Allerheiligsten, dem Raum, wo der hohe Priester nur einmal im Jahr reingehen durfte, an diesem Versöhnungstag, dem Yom Kippur-Tag, der in Israel der höchste Feiertag ist. An diesem einen Tag, wo er dann das Blut von Stieren und Böcken dort reingebracht hat, um auf die Bundeslade und verschiedene Ecken dort in diesem Allerheiligsten zu versprengen, an diesem Tag ging er quasi hinter diesen Vorhang. Und dieser Vorhang, auf diesem Vorhang waren dann unterschiedliche Symbole noch drauf. Da waren Cherubim, das sind unglaublich mächtige Engelwesen, die alle Zeit vor dem Thron Gottes sind. Und diese Cherubim, die auch dort im Garten Eden waren, als der Mensch aus dem Garten vertrieben wurde, nachdem er gesündigt hatte, und die dort dann mit feurigem Schwert, so steht es dort in 1. Mose, dort stehen, um den Zugang zu bewachen, dass der Mensch da nicht mehr reinkam. Und diese Cherubim, die sind als Symbole noch auf diesen Teppich reingewebt. Also ein Raum, der wirklich dem sündigen Menschen sagt, hey, da ist Gottes Gegenwart, da muss der Priester eine ganze Zeremonie, eine ganze Reinigungsritus muss er da durchleben und abhalten, damit er überhaupt nur in diesen Raum reinkommen kann. Und würde der sich nicht daran halten, das würde für ihn sogar den Tod bedeuten. Das heißt, er muss wirklich sich da dementsprechend über Wochen vorbereiten, um überhaupt in diesen Raum reinkommen zu können. Und dieser Vorhang, der schirmte diesen Raum ab. Das war wie eine Mauer eigentlich, die da stand, wo er dann wirklich nur einmal im Jahr reingehen konnte. Und das alles, auch mit den Cherubim da drauf, sagte dem Sünder, diesen Raum, den darfst du auf gar keinen Fall, darfst du diesen Raum betreten. Dieser Raum ist hochgefährlich für dich, wenn du dort als Sünder reingehen willst. Und dieser Vorhang, als Jesus gestorben ist am Kreuz, hat er geschrien und dann ist dieser Vorhang zerrissen. Und Markus oder auch die anderen Evangelien, die beschreiben das alle, und das war auch dieser Fakt, der dort geschehen ist, dieser Tempel, und da steht auch, wie er zerrissen ist und wer es dann auch getan hat. Nämlich, wie ist er zerrissen? Von oben nach unten ging der Riss. Von oben nach unten ist der Vorhang zerrissen. Der Weg zum Heiligtum, zum Allerheiligsten, zu diesem gegenwärtigen Gott ist nun offen. Er steht dem, der an dieses Opferwerk Christi glaubt, für ihn steht diese Gegenwart Gottes offen und er kann nun dort zu diesem Allerheiligsten hinzutreten. Und das hat Jesus getan. Wir lesen noch, dass er, wir haben es heute auch in dem Lied gesungen aus Johannes 19:30, glaube ich, ist es, wo er dann auch diese Worte ausgesprochen hat am Kreuz, dass er gesagt hat, es ist vollbracht. Dieses griechische Wort Telestai bedeutet etwas vollständig zu Ende gebracht. Etwas wurde komplett bezahlt. Etwas wurde komplett dargelegt. Wenn ich mir das so vorstelle, wir haben einen Kredit zum Beispiel auf unser Haus genommen und jetzt würde die Bank anrufen und würde sagen, Herr Wiens, können Sie mal bitte zu uns in die Filiale kommen, dann würde ich dann dorthin fahren und dann würde der Filialleiter mir sagen, das sind so die Unterlagen, der Kreditvertrag und würde den zerreißen und sagen, ist alles bezahlt. Könnte man sagen, gibt's denn sowas? Nein, gibt's leider nicht. Aber ich sag mal so, das wäre so der Fall, wenn er wirklich alles tilgen würde, würde sagen, es ist alles bezahlt, alles erledigt. Und hier ist dieses Wort, das hier in diesem Zusammenhang verwendet wird, es ist alles bezahlt. Deine Schuld, deine Sünde, egal welche du in der Vergangenheit getan hast, egal welche du heute tust oder in der Zukunft tun wirst, egal welche Schuld es gibt, diese Schuld und das alles wurde in diesem Moment wurde sie bezahlt. Und das Erstaunliche ist auch, dass dieser Centurio, dieser Hauptmann, von dem wir gelesen haben im Vers 39, dass er gesagt hat, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Er gibt hier eine auch unglaublich erstaunliche Aussage. Also für mich ist das so etwas, wenn man das so ein bisschen nachliest, das war sogar gefährlich, so etwas zu sagen, dass er sagt, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Zu der Zeit, wo damals dieser Hauptmann gelebt hat, da gab es nämlich Münzen. Die hat man gefunden. Cäsar oder der Tiberius war damals Cäsar. Und auf dieser Münze stand dann drauf, mit der Büste von Tiberius, da stand drauf Tiberius Cäsar, Sohn des göttlichen Augustus. Also normalerweise hätte jeder loyale römische Bürger, der würde sagen, wer ist denn der Sohn Gottes, würde er sagen, natürlich der Kaiser Cäsar. Natürlich nur er ist dieser, der diesen Titel überhaupt tragen darf. Und hier nimmt dieser Hauptmann und gibt Jesus diesen Titel, Sohn, dieser Mann war wirklich der Sohn Gottes. Und diese Hauptmänner, diese Centurios, das waren ja Menschen, das waren, die sind nicht durch ihre aristokratischen Wurzeln, weil sie so in edlen Häusern geboren sind, sind die da zu dieser Position gekommen. Nein, das waren wirklich Männer, die sich da das wirklich mit sehr viel Kampf und Mühe auch verdient haben, diese Position zu erlangen. Die haben vor keinem Tod zurückgeschreckt. Also die Kreuzigungen auch damals, die dort stattgefunden haben, wenn man da so nachliest, die waren fast an der Tagesordnung dort. Man hat manchmal ganze Gruppen von Menschen hat man dort gekreuzigt. Das war fast ein Tagesgeschäft. Und irgendwas hat dieser Centurio erlebt, in dem, wie Jesus gestorben ist, dass er gesagt hat, der wirklich total hart abgebrühter Typ war, hart gesotten bis zum geht nicht mehr, der so viele Menschen schon getötet hat und auch gesehen hat, wie sie sterben, der hat irgendetwas hier am Tod von Jesus erlebt, dass er gesagt hat, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Erstaunlich, diese Aussage, die ist für mich auch so erstaunlich. Warum? Weil das wirklich ein römischer Mann war, der das nicht nur, weil er das gesagt hat, sondern der erste Heide, wo wir in der Bibel lesen, der wirklich bezeugt, dass Jesus Sohn Gottes war. Das waren nicht die Jünger Jesu, denen Jesus das immer wieder gepredigt hat, dass er wird doch das leiden müssen, die da am Boden zerstört waren, wo die Kreuzigung geschehen ist. Nein, er war der Erste, der diese Aussage getroffen hat. Also was der erlebt hat, da muss irgendetwas von dieser unglaublichen Schönheit Jesu, von dieser Güte Jesu, die muss da rausgestrahlt haben, dass ihn das da wirklich seinen ganzen Seelenpanzer da durchbrochen hat. Und er wirklich zu dieser Aussage gekommen ist. Ja, dieser Weg, den Jesus da für uns ans Kreuz gegangen ist, diesen Weg, den er gegangen ist, in diese Dunkelheit hinein, das alles hat er nur aus einem einzigen Grund gemacht. Und ich weiß nicht, ob es irgendeine Religion gibt. Soweit ich weiß, kenne ich keine Religion, wo ein Gott solche Qualen durchlebt hat, so etwas durchlebt hat. Und egal, was andere Religionen den Christen auch häufig vorwerfen, eine Sache, die können sie nicht vorwerfen, dass wir nicht einen Gott haben, der so einen hohen Preis bezahlt hat, der ans Kreuz gegangen ist. Also da ist so viel Liebe dahinter bei unserem Gott, dass man sagen kann, egal was man sagt, dieser Gott ist einfach der Gott, der wirklich alle Ehre verdient. Und das ist einfach der größte Liebesbeweis, den die Menschheit nur erlebt hat. Dieses Opfer Jesu, wenn wir darüber nachdenken und durch dieses Opfer sind wir ihm so nah, wie wenn wir nur einen Gedanken haben, den wir aussprechen, und er ist unserem Herzen nah. Und er ergreift unser Herz und er hört auf unsere Gebete. Unglaublich, was an diesem Karfreitag dort am Kreuz passiert ist. Das Gericht, der Tod und all der ganze Schrecken, der auf Jesus kam, das ertrug er für uns, damit wir das nicht ertragen dürfen. Und jetzt würde ich gerne unser Lobpreisteam schon mal nach vorne bitten. Wir haben gleich noch ein Lied, in das wir hineinsteigen, ein Abschlusslied. Und ich würde gerne, vorher würde ich noch mit uns beten. Jesus dafür danken, für das, was er getan hat. Und wer mag, der kann schon dazu aufstehen, bevor wir dann auch in den Lobpreis gehen. Und nach dem Lobpreis spreche uns auch den Segen dazu. Jesus, ich danke dir für diesen Text, über den wir heute nachdenken durften aus dem Evangelium. Jesus, was du alles erlitten hast, Herr, das ist unvorstellbar. Eine der brutalsten Hinrichtungsarten, die hast du ertragen. Die hast du durchlitten, hast du durchlebt. Wenn man da wirklich drüber nachdenkt, was da alles nicht nur geschehen ist, da kann einem schlecht werden von dem, was dort ein Mensch an Qualen durchleben musste. An physischen Qualen. Und wie wir das heute auch gehört haben, auch von diesen psychischen Qualen, die du durchlebt hast, in dieser Dunkelheit, die du dort erlebt hast. Dieses Verlassensein von dieser großen Liebe. Jesus, so danke ich dir, dass du wirklich dieses Gericht auf dich genommen hast, damit wir das nicht ertragen brauchen. Dass wir wirklich in deinem Licht gehen dürfen. Dass dieser Zugang zu dir frei ist. Dass der Vorhang zerrissen ist. Dafür danke ich dir. Danke, Jesus.